Stell dir einmal vor, du stehst morgens vor dem Spiegel und siehst dein absolutes Traumhaar. Dazu musst du deine Haarwelt wahrscheinlich erstmal ein bisschen auf den Kopf stellen. Und wenn du Lust hast, dann bist du hier genau richtig. Laila und ich helfen dir dabei, zu deinem Traumhaar zu finden.
Wir sprechen aber nicht nur über Haare und Körperpflege, sondern auch über unsere Freundschaft, unseren Alltag als Frau und Working Mom und das Leben allgemein. Und immer wieder gibt es spannende Gästinnen, von denen wir etwas Neues lernen. Für deinen Körper und unsere Umwelt. Ja, willkommen beim Haarweisheiten-Podcast. Heute begrüßen wir Jennifer, die Gründerin des Bitchfest. Und wir freuen uns auch riesig, dass wir dann Teil davon sein dürfen im September. Jennifer, magst du dich kurz mal selber vorstellen?
Ja, genau. Hallo erstmal. Ich freue mich auch, dass wir heute hier zusammensitzen und miteinander sprechen. Wie du sagtest, ich bin die Jennifer, ich bin die Gründerin vom Bitchfest. Ich bin 44, habe zwei Kinder, bin verheiratet und habe mit dem Bitchfest quasi mein zweites Leben angefangen.
Ja. Ich möchte auch Hallo sagen. Schön, dass du da bist. Endlich können wir jetzt hier nochmal so ganz ausführlich über das Bitchfest sprechen. Doch vorher möchte ich natürlich wissen ein bisschen über dich und deine Haare, weil wir natürlich ja hier im Haarweisheiten-Podcast sind und natürlich auch immer brennend interessiert sind an den Haaren unserer, Zuhörerinnen und also die Zuhörerinnen und Zuhörer sind interessiert an den Haaren unserer Podcast-Gäste und Gästinnen, so wollte ich sagen, genau. Deswegen, vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen mit reinnehmen, so was hast du für Haare, wie hast du deine Haare geschnitten und vielleicht magst du uns ja mal so ein bisschen über deine Haare erzählen.
Ja, sehr gerne. Also meine Haare sind natürlich ein wesentlicher Teil meiner Identität als schwarze Deutsche und eben grausen Locken, dunklen Locken. Und und die Auseinandersetzung oder das richtige Styling, Auseinandersetzung, aber auch das Liebhaben ist etwas, was mich mein ganzes Leben begleitet. Ich hatte ganz lange viele Locken auf dem Kopf, lange Haare, mit denen ich mich aber so im Alltag nie so richtig zurecht gefunden habe. So hatte ich sie meistens immer hier oben zu so einem Ananas-Dutt. Das hat mir schon auch ganz gut gefallen. Aber vor einigen Jahren, ich weiß gar nicht, wie lang es jetzt schon her ist, 7, 8 Jahre, habe ich sie beschlossen, einfach abzuschneiden. Und seitdem fühle ich mich wohl mit meinen Haaren. Ist auch ganz witzig, weil ich habe damals, kurz nachdem ich sie abgeschnitten habe, eine ganz alte ehemalige Arbeitskollegin getroffen, die mich von wirklich kennt, seit ich irgendwie 20, 21 bin und mich dann eben immer auch mit diesem Lockenwuschelkopf irgendwie. Und dann sagte sie, Jennifer, mit den kurzen Haaren, jetzt sind deine Haare so wie deine Identität, wie deine Persönlichkeit. Okay. Und so fühle ich mich auch. Also mit den kurzen Haaren fühle ich mich sehr wohl, obwohl meine Tochter immer so ein bisschen traurig ist, dass ich so kurze Haare habe. Aber die gehören zu mir. Genau.
Ja. Und hast du auch eine besondere Styling- und Pflegeroutine? Weil es ist so, dass, also bei Haarwasserhalten ist es ja so, dass wir sehr viel bürsten und vor allen Dingen auch sehr viel Trockenbürsten. Und also wir erleben das sehr oft eben bei Menschen mit lockigen Haaren, dass natürlich da gleich eine Abwehrhaltung kommt, bloß nicht bürsten. Nein. Und ich muss sagen, bei europäischem Haar kann ich aus Erfahrung einfach sagen, doch, es ist gut, eure Haare zu bürsten, aber wir haben halt viel zu wenig Erfahrung mit Haaren wie zum Beispiel deinen Haaren. Und ja, es ist auch total schwierig, da Erfahrungen zu sammeln, auch natürlich. Ja, wir sind immer so ein bisschen auf der Suche nach Menschen, die irgendwie Lust haben, das mit uns mal auszuprobieren. Auch mit dem Hintergrund, wie du jetzt total schön gesagt hast, so jetzt habe ich irgendwie das Gefühl, meine Haare passen jetzt einfach zu meiner Identität und Ja, man fühlt das ja dann auch irgendwann. Und es geht ja nicht nur darum, dass man jetzt eben die Styling-Routine komplett irgendwie total verändert und da so weggeht von irgendwelchen Gewohnheiten auch, sondern es geht eben auch darum, wie du auch vorhin schön gesagt hast, um das Liebhaben der
Ja.
Haare, ne? Und das ist total spannend, jetzt auch einfach mal so zu hören, so was braucht dein Haar, dass das so eben zu dir passt und deine Identität halt eben widerspiegelt. Was
Ja.
machst du da?
Also das Thema Bürsten, also ich würde niemals meine Haare trocken bürsten. In meinen Locken würde ich sowieso auch nicht bürsten, sondern eher mit so einem sehr breitstieligen Kamm rangehen und auch nur tatsächlich im nassen Zustand. Meine Tochter hat ja Locken und wenn du die trocken bürstest, dann hast du alle Locken rausgebürstet und dann fliegen die und dann sind die so trocken. Also das würde ich tatsächlich vermeiden wollen. Oder derjenigen oder demjenigen auf die Finger hauen, die versucht, meine Tochter
Ja.
trocken zu bürsten, tatsächlich.
Ja.
Nein! Es wird auch echt wehtun, davon mal ganz abgesehen. Mit einer Bürste sowieso. Ich mit meinen Haaren, was habe ich für eine Routine? Mit den kurzen Haaren ist es easy, ja. Und das passt eben auch deswegen so gut zu meiner Identität beziehungsweise Persönlichkeit, weil ich eine sehr so, ich brauche es einfach easy morgens, ja. Oder eigentlich den ganzen Tag über, wenn wir mal ehrlich sind. Also ich schmink mich nicht gerne. Ich bin tatsächlich bei uns in der Familie diejenige, die am schnellsten fertig ist mit Duschen und Anziehen und so weiter. Und das liegt eben auch an den Haaren. Die werden bei mir, was eigentlich bei Locken auch sehr unüblich ist, jeden Tag gewaschen, was man bei Locken auch überhaupt nicht machen sollte. Aber bei meinen kurzen Locken ist das noch gerade okay, weil ich stehe halt unter der Dusche, ist es halt schnell gewaschen. Und dann kommt einfach so eine Lockenhaarcreme von Cantu. Das ist so eine afroamerikanische Marke, die es Gott sei Dank mittlerweile auch im DM-Markt gibt. Und das ist einfach so eine Art Haarcreme, die die Locken so ein bisschen definierter aussehen lässt und so ein bisschen stylt. Und ansonsten versuche ich wirklich so alle 3 Wochen zum Friseur zu gehen, um hier einfach so ein bisschen wegzurasieren, damit es irgendwie einigermaßen in Shape bleibt. Aber das Schöne an diesen Haaren ist, sie sind quasi in 3 Minuten fertig. Genau.
Du
Ja.
hast vorhin erzählt, als deine Haare lang waren, hattest du so ein bisschen Struggle damit. Was waren das für Struggles? War das dann gekoppelt an die aufwendige Pflegeroutine oder was waren das für Struggles?
Ja, also es waren tatsächlich so ein bisschen aufwendigere Pflegeroutine, weil meine Locken, ich habe die dann maximal einmal in der Woche gewaschen. Ja, und dann kam halt irgendwie entweder ein Schaum rein oder eine Styling Lotion und es war immer schwierig, die richtigen Produkte zu finden, weil ich halt gerne so in DM-Markt latsche und dann halt einfach gerne so das Produkt kaufe und dann war mal ein Produkt im Sortiment, das mir gut gefallen hat, dann haben die das wieder rausgenommen. Dann stand ich wieder irgendwie vor dem Problem, was jetzt? Und so habe ich mich halt jahrelang durch alle möglichen irgendwie in Anführungszeichen Styling- und Pflegeprodukte gearbeitet. Ab und zu bin ich dann doch mal noch früher in Afro-Shop und habe mir was anderes gekauft. Also es war immer so, ich habe mich nie so richtig zu Hause gefühlt mit dem, was halt der deutsche Markt so hergibt, ja. Das war so ein bisschen das Problem. Und was auch nicht einfach war bei den langen Locken, ist da zum Friseur zu gehen. Ja, also weil, also 10, muss ich ganz ehrlich sagen, leider weiße Friseure und 9 davon vermurksen diese Locken, weil sie sie zu kurz schneiden, weil sie kein Gefühl dafür haben, weil sie kein Gefühl dafür haben, die Locken im nassen Zustand zu schneiden. Wenn sie dann trocken sind, sehen die ganz anders aus und so. Also es hat mich immer mal wieder irgendwie von Pontius zu Pilatus geschickt, da jemanden zu finden, der mit meinen Haaren richtig gut umgehen kann. Und bei den Afro-Shops, da war halt immer das Problem, die sind auch nicht unbedingt darauf ausgelegt, Haare zu schneiden. Die machen halt sehr viel so Frisuren, Braids und Cornrows und Schlag mich tot, aber jetzt nicht unbedingt einen Schnitt rein. Also dafür hätte ich gerne in London oder in Paris gelebt. Da sieht es tatsächlich ganz anders aus. Und auch heute ist es ein bisschen besser geworden. Aber ja, es waren die Pflegeprodukte und es war der richtige Schnitt. Und das ist, so leid es mir tut, dass ich das sagen muss, aber das war über meine gesamte Jugend hier in Deutschland einfach fast ein Ding der Unmöglichkeit.
Ja.
Wie ist es dann jetzt bei deinen Kindern? Also hast du da auch irgendwie Pflegeroutinen schon weitergegeben aus deiner Erfahrung oder wie machen die das mit ihren Haaren
Ja,
eigentlich?
also ich muss zugeben, was ich auch bei mir so ein bisschen, aber das ist mein ganz persönliches Ding, ja. Ich habe leider so von meinen Eltern nicht so viel How to mit schwarzen Haaren, so, ja, also so Tutorials oder so, so. Ich habe da keine so eine richtige Tradition mitbekommen. Mein Vater ist ja schwarz, meine Mutter auch, aber die hat sehr, sehr, die hat auch Locken, aber eher so ein bisschen weißes Haar, sehr dünnes Haar. Und ich glaube, dass diese Art von Kultur und Tradition wahrscheinlich auch eher von den Frauen weitergegeben wird. Also mein Vater hat halt einen Kamm genommen und die Haare durchgekämmt und so. Deswegen ist es tatsächlich etwas, was ich als sehr traurig empfinde, dass ich das heute nicht so an meine Kinder weitergeben kann, weil das einfach auch bei mir so eine Wissenslücke ist. Mein Sohn ist ja 16 und der macht sich einfach extrem viel selber schlau. Das war ja auch keine Möglichkeit, die ich früher hatte. Mein Sohn folgt halt allen möglichen YouTubern und TikTokern und Influencern und kommt dann immer wieder mit neuen Produkten an oder neuen Styling-Tipps und Ideen. Der kümmert sich da selber drum. Und meine Tochter, die hat auch andere Locken als ich. Die hat auch sehr, sehr dünnes Haar, sehr feines Haar, aber eben sehr groß gelockt. Und da halten wir es ehrlich gesagt im Moment mit der Strategie, lass wachsen. Weil die ist ja noch 9, weißt du, die hat so einen Wuschelkopf. Der wird alle 10 Tage mal gewaschen, würde ich sagen. Ja, also weil das tut den Locken halt grundsätzlich nicht so gut. Und dann werden die halt gekämmt und dann werden die Luft getrocknet. Manchmal mache ich ihr Wissen was von meiner Locken-Styling-Creme rein, um die Haare so ein bisschen zu pflegen. Und bei ihr haben wir tatsächlich auch einen Friseur gefunden, der zumindest den Pony ganz gut schneiden kann und auch nicht zu kurz und hinten ein bisschen durchstuft. Und das sieht jetzt schön aus. Die wird es aber tatsächlich mit der Art von Haaren, die sie hat, auch einfacher haben, weil sie feineres und größeres, also so sehr... Also es ist schon sehr, also nicht weißes Haar, aber es ist einfacher in der Pflege als jetzt die Krause von meinem Sohn sozusagen.
Ja.
So, mit dem, was ich halt mitgeben kann, das muss ich ja immer dazu sagen, ja. Würdest du jetzt mit einer anderen schwarzen Deutschen hier sprechen, die würde was ganz anderes sagen, weil Klar. Die ganze Erfahrung natürlich mitgenommen hat aus ihrer Jugend und Kindheit. Ich kann halt nur das weitergeben, was ich habe oder eben nicht habe.
Ja. Ja, vielen Dank für den kleinen Einblick in eure Haar- und Pflegeroutine. Ich finde es einfach echt total spannend. Also ich muss schon auch ganz ehrlich sagen, ich hatte jetzt so ein paar Mal so das Bedürfnis, so auch zu sagen, so ja, vielleicht doch mal bürsten bei der Tochter oder so. Weil, also was der Unterschied einfach immer so ein bisschen ist, ist jetzt halt auch von unserer Arbeit der, dass wir halt einfach einen ganz anderen Denkansatz haben als herkömmlich und gewöhnlich, ja, dass wir ja eigentlich eben dastehen und sagen, all der Hair-Struggle kommt überhaupt erst von der Benutzung durch Produkte. Allerdings beschränkt sich das natürlich ganz klar immer nur auf europäisches weißes Haar. Also ich habe einfach keine anderen Erfahrungen und ich finde, das, was du auch sagst mit den 9 von 10 Friseuren versauen den Haarschnitt, also ich weiß ja, wie das schon bei europäischem Haar oft passiert, ja. Und ich möchte mir das wirklich nicht vorstellen, wie das dann eben für dich gewesen ist, zum Beispiel mit den langen Haaren halt, ne, da irgendwie zum Friseur gehen zu müssen, ja auch irgendwie. Und dann eigentlich schon vorher zu wissen, so shit, ey, das geht nach hinten los.
Das wird nichts, ja.
Ja, also das ist schon immer ein Thema, also total spannend und ich freue mich einfach mega, dass du jetzt so da sitzt und auch sagst so, hey, ich habe es so gefunden, so diese kurzen Haare, das ist einfach meins und ich, auch das passt halt auch in meinen Alltag und so und ich finde, das ist was wir jetzt auch voll gut mitgeben können, was das Thema Haare betrifft, ist wirklich, wenn wir den Haarschnitt oder die Haare gefunden haben, die wirklich so auch gut in unser Leben passen, weil das passt nämlich oft nicht zusammen, die Vorstellung von, wie soll meine Haare ausschauen zu dem, was ich auch bereit bin zu geben oder wie überhaupt mein Alltag aussieht, was passt überhaupt rein an Routinen oder so. Und dann ist es total schön und dann strahlt man das auch aus und dann ist es eigentlich auch egal, was das jetzt für ein Schnitt ist, weil da geht es dann schon gar nicht mehr um, was macht die Optik, sondern das ist dann diese Ausstrahlung, die du dann einfach hast und deinen Haarschnitt da so repräsentierst. Das ist total schön, freue ich mich.
Ja, das stimmt, da hast du recht. Also ich meine, ich Ich will gar nichts dagegen sagen. Wenn ich vielleicht andere Haare hätte oder so, würde ich vielleicht eher mal so hin und wieder auch Sachen ausprobieren. Oder ich weiß nicht, vielleicht würde ich es auch nicht machen. Also sowas verändert sich ja auch. Weißt du, das passt jetzt zu mir, das passt schon einige Jahre zu mir. Vielleicht bin ich das aber in 5 Jahren, in 10 Jahren, in 15 Jahren nicht mehr. Ich weiß es nicht. Aber ich finde auch, also grundsätzlich, was so den Look angeht, muss egal was einfach zur eigenen Identität passen, ja. Also meine Klamotten, mein Schmuck, keine Ahnung, meine Haare irgendwie. Ich finde, man merkt es immer relativ schnell, wenn jemand so verkleidet aussieht. Und dazu gehört ja auch der Haarschnitt irgendwie dazu. Auf der anderen Seite kann ich auch verstehen, wenn man nicht 20 Jahre lang mit denselben Haaren rumlaufen will, ja.
Genau, das darf sich ja auch immer
Darf es auch
verändern, ne?
verändern.
Ja,
Genau,
das ist,
genau.
unsere Lebenssituationen sind immer anders, ja. Und ich finde, man kann es halt immer ganz gut vergleichen mit, wenn man jetzt irgendwie zum Beispiel frisch Mutter geworden ist, sind plötzlich die Bedürfnisse, also da geht es dann nicht mehr um die Haare und dann ist der Haarschnitt, der vorher vielleicht gut gepasst hat und der auch repräsentiert hat, was ich, wer ich bin, verändert oder darf sich dann auch mit verändern, weil dann ändern wir uns ja auch und unser Inneres verändert sich aus und das zeigen wir, können wir dann wieder neu nach außen ausdrücken und das ist ja eigentlich auch gut, wenn sich das immer wieder mal verändern darf auch.
Ja, auf jeden
Ja.
Fall. Auf jeden Fall. Bin ich bei dir.
Ja, apropos Mütter und Frau sein und Mädchen, möchte ich jetzt gern übergehen zum Bitchfest. Was hat dich denn eigentlich inspiriert, das zu gründen?
Also dazu muss ich sagen, es sind so, ich habe so zwei Leidenschaften in meinem Leben, drei eigentlich. Zwei Leidenschaften, eine Motivation oder Antrieb, vielleicht kann ich es so ausdrücken. Eine meiner größten Leidenschaften ist es, Menschen zusammenzubringen. Ich bin so ein totaler, habe ich gestern auch, glaube ich, schon mal in einem Interview kurz gesagt, so ein Ringelpiez mit Anfassen-Typ. Ich liebe die persönliche Begegnung, ja. Also ich liebe es auch, Gastgeberin zu sein. Es gibt auch privat keinen Anlass, den ich nicht nutze, um ihn zu feiern und dann nicht so, keine Ahnung, trinken, saufen, was auch immer was, sondern einfach Gast geben. Ich habe auch mal beim perfekten Dinner mitgemacht, weil ich einfach gerne Leute einlade und einfach Menschen so eine, ich sag mal, emotionale und nachhaltige Begegnung zu schaffen. Und ich habe ja das Glück gehabt, das schon sehr, sehr, sehr früh zu meinem Beruf gemacht zu haben. Ich habe mit 16 auch schon die erste Firma gegründet und auch da ging es schon um Hip-Hop-Partys organisieren im Club. Dann meine zweite Leidenschaft sind einfach schöne Dinge. Ich feiere einfach schöne Dinge. Und schön ist ja im Auge des Betrachters, ja, das ist ja was sehr Subjektives. Ich habe zu Hause ganz viele Dinge, die ganz viele Leute ganz scheußlich finden, ja, aber ich finde sie halt schön, ja.
Was zum Beispiel, wenn du
Jetzt sieht
erzählen
man da
willst?
hinten zum Beispiel, da, oder wie kann ich das da, hier so.
Ja.
Das ist so eine Porzellanfigur, davon habe ich ganz viele. Auch so hier an der anderen Wand sind auch so Swarovski-Figuren, so kleine Papageien. Und ich habe auch so zwei tote Papageien, so ausgestopfte an der Wand hängen und einen Hirschkopf und so. Oder also ich habe so ganz viel. Ich weiß nicht, wahrscheinlich würden andere Leute sagen, so awkward Zeug, ich weiß nicht, aber ich bin so eine kleine Sammlerin von Dingen, die mich berühren und die mir so ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Oder unnütze Dekoobjekte, I don't know. Oder was ein guter Freund von mir mal gesagt hat, als ich ihm meine neuesten Schuhe präsentiert habe: Oh, Jennifer, ey, du hast immer so die hässlichen Schuhe an. So krass hässliche Schuhe, hat er gesagt. Und ich musste so lachen. Also wie gesagt, Schönheit liegt im Auge des Betrachters, aber das ist ja auch das Schöne daran. Und das Dritte, was mich antreibt, auch schon sehr, sehr lange, ist das Thema Female Empowerment. Also ich weiß nicht, ob ich das da auch das, diesem Antrieb die richtige Bezeichnung gebe, aber es ist nun mal so, ich bin schon von Haus aus eine sehr laute, sehr präsente Person, die auch gerne den Raum einnimmt, wenn sie einen betritt, die gerne und oft auch zum Ausdruck bringt, was sie sich wünscht oder was sie nicht will. Oder also ich bin einfach eine sehr selbstbewusste Frau. Und Zeit meines Lebens ist es tatsächlich so, dass ich entweder auf Begeisterung oder auf Ablehnung stoße. Tatsächlich. Und zwar von beiden Geschlechtern. Tatsächlich würde ich fast sagen, auch eher so ein bisschen die Frau in meiner Vergangenheit. die das irgendwie, ich weiß nicht, was da passiert ist, aber ich eck damit an, also gleichermaßen polarisiere da so ein bisschen. Und ich habe mir immer so ein bisschen meine Gedanken gemacht, woran liegt das, was ist das? Und ich bin aber auf der anderen Seite auch eine Frau, die sehr gerne so ins Gespräch geht, ja, mit meinem Umfeld und zuhöre und lerne. Und ich habe dabei festgestellt, dass es leider immer noch so ein bisschen, ja, der Frau schwieriger fällt. Und ich bin immer vorsichtig mit dem Pauschalisieren. Und das sind auch nur meine ganz persönlichen Erfahrungen, ja. Das ist ja nicht die Weisheit aller, die da aus mir spricht, sondern nur das, was ich erlebe. Aber das, was ich erlebe, ist, dass es Frauen immer noch oft ein bisschen schwerer fällt, ihre Bedürfnisse zum Ausdruck zu bringen und die auch einzufordern. Und ich habe das Gefühl, dass es oft schon daran scheitert, dass sich die Frauen selbst erstmal nicht die Erlaubnis für diese Bedürfnisse oder diese Wünsche geben. Sich so quasi vor dem eigenen Ich schämen oder das einfach sich nicht trauen, eben sich selbst die Erlaubnis zu geben, ist okay, dass ich mir das wünsche, oder ist es okay, dass ich das nicht will? Und erst wenn man sich dann selbst die Erlaubnis gegeben hat, kann man sie ja auch nach außen hin vertreten, dieses Bedürfnis, diesen Wunsch, einfordern, vertreten, wie auch immer. Und das finde ich falsch. Also was heißt, finde ich falsch? Ich finde es schade. Ich wünsche mir das nicht. Ich wünsche mir das zum Beispiel für meine Tochter, dass sie in der Lage ist, über ihre Bedürfnisse zu sprechen und die auch einzufordern und dass sie okay findet, dass sie sich das wünscht und dass sie da auch das Selbstbewusstsein hat, dafür einzustehen, auch wenn es aneckt, ja, auch wenn man damit vielleicht gegen den Konsens oder gegen den Strom schwimmt. Und all diese Erfahrungen, die ich auch in meiner Vergangenheit immer so an Freundinnen und Umfeld und so weitergegeben habe und ich immer so ein bisschen so die so für den Selbstbewusstsein-Boost oder Impuls-Boost sorge, habe ich mir mit dem Bitchfest tatsächlich, ja, was heißt, ein Lebenstraum erfüllt. So stimmt's gar nicht. Aber ich bin jetzt mit dem Bitchfest an einem Punkt, von dem ich nie geglaubt hätte, dass ich da sein kann. Und es fühlt sich für mich so richtig an, nach den letzten Jahren, die ich auch teilweise ja in einer tiefen Krise verbracht habe, diese beiden Themen eben jetzt zusammenzubringen. Menschen zusammenzubringen, zu begeistern, einzuladen, miteinander in Kontakt zu treten und aber eben Female Empowerment. Und aus dieser Leidenschaft und diesem Antrieb ist das Bitchfest entstanden.
Richtig schön.
Jetzt habe ich
Ja.
ewig geredet, gell?
Total.
Tut mir leid.
Ich war jetzt so richtig, ich kann jetzt noch Stunden zuhören,
Ja,
Diane.
ich weiß, aber
Und
ich habe
deswegen
mich da
schieße
draußen
ich auch.
auch wollen. Ob die da draußen auch Stunden zuhören wollen, ich weiß es nicht.
Doch, das ist total interessant. Also ich finde, das ist sehr interessant, was du sagst. Und da können wir, also um jetzt vielleicht auch noch mal wirklich die Leute, die zuhören, abzuholen, das Bitchfest, was das auch ist oder was für Menschen du auch eingeladen hast, die da kommen und eben Mitgastgeber sind, sage ich jetzt mal, ja. Und auch, was diese Menschen auch leisten, einzeln, alle, wie dass es Menschen gibt, die sich einfach trauen, Dinge laut auszusprechen. Das ist halt einfach das, also das ist für mich das Wichtigste, weil ich so nur, also ich krieg halt dadurch Inspiration, die mein Leben verändern. Also das ist einfach sehr, sehr wichtig. Und ich finde, das muss halt wirklich so klar werden, dass das ja bei dem Bitchfest, glaube, das ist eigentlich das Repräsentationsfest des Jahres, weil da sehr viele Frauen kommen, die eben genau diese Arbeit machen, auf unterschiedlichste Art und Weise. Kannst du gerne gleich noch mal ein bisschen mehr dazu erzählen? Und dann halt auch gekoppelt mit, wie du vorhin gesagt hast, es ist ja wirklich so, mit diesen schönen Sachen, die man dort eben auch anschauen kann, die man selber erstellen kann, um sich näher zu kommen, um sich einfach Gutes zu tun und zu gucken, hey, was macht mir eigentlich Spaß, auch so Inspirationen zu bekommen. Und
Ja.
das ist echt toll. Und das hast du jetzt ja gerade noch mal so richtig schön eigentlich dargestellt, wie das eben dazu kam. Und Hut ab. Also ich finde es richtig toll, was du da auf die Beine stellst. Und ja, jetzt lass uns wissen, was die Besucherinnen dort auch erwarten wird.
Ja, das hast du total schön gesagt mit dem, da sind ja auch noch andere Menschen, die Gastgeberinnen sind. Und das ist auch einer der größten ich weiß gar nicht, aber persönlichen Erfolge oder Errungenschaften oder ich weiß gar nicht, oder das ist das schönste Geschenk, eigentlich muss ich das so formulieren. Als ich angefangen habe mit dem Bitchfest und diese Idee nach außen getragen habe, hatte ich ja nur mal so eine Skizze oder so eine Grundvorstellung, ja, auch von den Themen, die da stattfinden sollten. Ich hatte nur so eine Grundvorstellung von dem Vibe. Und der Vibe, der ist für mich so ausschlaggebend auch, und das zieht sich komplett durch, glaube ich, auch so die verschiedenen Talks und Workshops und so weiter durch. Und das ist Empowerment durch Authentizität. Das ist für mich so der absolute Grundcharakter vom Bitchfest, ja, und auch von dem Angebot, weil das Bitchfest richtet sich ja auch einfach an Frauen, unabhängig ihrer lebens- und beruflichen Situation. Das finde ich ganz arg wichtig, weil aktuell ist es so, dass es in Deutschland fast ausschließlich Plattformen für Female Entrepreneurs, Unternehmerinnen, Leadership, Frauen in Leadership-Positionen und so weiter gibt. Es ist immer nur der sehr erfolgreiche berufliche Aspekt. Meine Schwester ist Erzieherin, meine Mutter war Krankenschwester. Ich finde, die haben auch Empowerment verdient, ja. Und 75% der Frauen sind keine Unternehmerinnen. Und ich habe gestern auch mit einer jungen Frau gesprochen, die auch auf so einem Business-Event war. Und die sind auch spannend und ich feiere die auch alle, ja. Und ich finde es ja toll, dass es diese Plattformen gibt. Aber nichtsdestotrotz sind die dann doch sehr, ich sag mal, leistungs- und erfolgsorientiert. Auch von dem, was eben auf der Bühne präsentiert wird. Und ja, ich sag mal, meine Schwester interessiert es nicht, wie sie ihren LinkedIn-Profil boostet oder zu Personal Brand wird oder, also das ist halt kein Thema. Und dafür wollte ich eine Plattform schaffen, auch die weggeht von dieser Erfolgsdarstellung hin in Ehrlichkeit, Offenheit und so ist es wirklich, Glaubwürdigkeit, Authentizität, ja, also, weil das ist für mich das, was auch empowert, ja, also das habe ich, ist eine Erfahrung, die ich während der Pandemie auch ganz arg gemacht habe, die ja zeitgleich mit meiner Lebenskrise und mit meinem Burnout einherging. Und ich kann mich erinnern, wie schlecht es mir ging, als ich irgendwie durch Instagram gescrollt habe und irgendwie nur gesehen habe, wie toll das bei allen Leuten zu Hause ist. Und ich freue mich so, jetzt die Zeit mit meinen Kindern zu verbringen. Und ich kann jeden Tag 15 verschiedene Bananenkuchen backen und so. Und ich habe nur gedacht, mein Leben sieht scheiße aus gerade. Ja, also ich freue mich nicht, mit meinen Kindern zu Hause zu verbringen. Und mir geht's auch nicht gut. Und immer dann, wenn ich mal ein offenes Gespräch mit einer Gleichgesinnten hatte, das war für mich viel empowernder, ja, einfach gegenseitig auch das zuzugeben, was eben auch Alltag ist. Scheitern, traurig sein, einfach nicht, sich nicht gut zu fühlen, Probleme zu haben, seine eigenen Erfolge zu feiern, Probleme damit zu haben, sich Zeit für sich zu nehmen, all diese Themen, die uns alle umtreiben. Genau. Und jetzt habe ich wieder zu arg ausgeholt. Es tut mir total leid. Ich wollte dir ja eigentlich erzählen, wer da so noch ist auf dem Bitchfest.
Ich kann das
Aber
so gut, also alles gut.
Ja, da hake ich
Ja.
später auch noch mal nach. Das interessiert mich auf jeden Fall auch. Also.
Ja, also nee, ich komme jetzt gerne dazu. Wer ist auf dem Bitchfest? Also ich habe ganz viele Gespräche eben geführt, schon von Anfang an. Ich bin ja eine sehr so, ich liebe es, so in den Austausch zu gehen. Und erst durch diesen Austausch mit ganz vielen verschiedenen Frauen ist das entstanden, was da am 7. September im Stadtpalais in Stuttgart stattfindet. Also das ist nicht alles auf meinem eigenen persönlichen Mist gewachsen, ja, sondern es ist tatsächlich das Ergebnis von ganz vielen tollen Impulsen. Und wie du richtig gesagt hast, ich habe so den Vibe vorgegeben und jede Frau, die da ihren Beitrag leistet, interpretiert es auf ihre eigene Art und Weise. Ja, ich habe zum Beispiel die Sandra Wurster, ja, die ja eine sehr energetische, sehr lebensfrohe, sehr körpernahe, sehr lustvolle Persönlichkeit ist. Ja, was ich total an ihr feier und was ich auch finde, das könnten viel mehr Frauen könnten von dieser lebens- und lustvollen Art etwas mitnehmen. Und die macht einen Tanz- und Attitude-Workshop, wo es darum geht, eben nicht zu tanzen und zu schauen, wie ich dabei aussehe, sondern wie ich mich dabei fühle und was der Tanz und die Bewegung mit meinem Körper und mit meinem Selbstbewusstsein machen kann. Dann hält sie aber auch einen Power-Talk auf der Bühne, und erzählt einfach so ein bisschen, wo sie herkommt, wie sie auch mit den Herausforderungen im Alltag umgeht. Dann habe ich die Paula Lampert, die ich auch total feier, die ich persönlich kennengelernt habe in München auf einem dieser Business-Events. Und da hat sie nicht erzählt, wie sie ihren Instagram-Account irgendwie boostet, sondern sie hat erzählt, wo sie herkommt und wie sie das gemeistert hat und was auch immer noch schwierig ist und wie sie das überwindet und hat ganz tolle so auch so Motivationsvideos Sprüche, also es war einfach auch so von Herzen und sehr ehrlich und sehr glaubwürdig. Dann freue ich mich natürlich wahnsinnig auf die Kim Hoss, mit der ihr ja auch zusammenarbeitet, die auch einen Workshop macht, der Ich heißt. Und dabei geht es nicht um sie, sondern eben um die Workshop-Teilnehmerin. Und da geht es um Body Positivity und eben auch das Selbstwertgefühl und zu akzeptieren, wer ich bin und wie ich bin und das auch zu feiern. Die Diane, die Sexualpädagogin und Mutter von 5 Kindern, kommt und hält einen Vortrag zum Thema Bitch Moms, stark durch die Pubertät, ein Thema, das mich natürlich jetzt auch irgendwie total antreibt als Mutter. Und zwischen all diesen Workshops, die die Impulse liefern sollen, gibt es einfach ganz viel Festival, ja? Es gibt ganz viel Tanz, Musik, Shopping, ich kann mich tätowieren lassen, ich kann mir die Wimpern kleben lassen, ich kann mir bei euch zeigen lassen, wie man meinen Pony selber schneidet, man kann Live-Musik lauschen, also es ist einfach auch ein Fest, Bitch-Fest, und das ist für mich ein Festival, aber es ist auch ein Fest zum Feiern und Menschen treffen und einen besonderen Anlass feiern. Und der besondere Anlass ist einfach wir. Wir sind der besondere Anlass.
Ja, wenn du es so erzählst, bekomme ich total Lust, alle Workshops einfach zu machen und alles zu konsumieren und anzuhören. Also das ist ja echt irgendwie so ein Fest, das, glaube ich, alle Sinne irgendwie so bedient und anspricht. Das finde ich total schön, dass das einfach auch so vielseitig ist und auch so tiefgründige Themen behandelt, also richtig, richtig schön.
Ja, das ist, ich habe auch einen ganz großen Kreativblock. Ich habe ja schon gesagt, ich bin ein Stilsnob und liebe schöne Dinge. Und früher habe ich immer gesagt, schöne Dinge kann ich nicht selber machen, ich kaufe sie mir lieber. Das war so ein Standardspruch. Und dann kam so diese ganze DIY- und Kreativwelle. Und plötzlich sehe ich mich auch am Wochenende mit meiner Tochter oder mit meinen Freundinnen irgendwie Kerzen färben oder Dinge herstellen. Und mittlerweile hat sich eben auch so diese Einstellung dazu geändert. Mittlerweile sage ich, wenn da eine Gestalterin ist, die mir so ein bisschen die Rahmenbedingungen vorgibt, dann kann auch ich etwas sehr Schönes herstellen. Und das kann man eben auch auf dem Bitchfest. Also es gibt ganz viele auch kreative Workshops, weil mir das wichtig ist, wie du sagst, verschiedene Sinne anzusprechen. Es ist im Grunde genommen so der perfekte Ladies Day. Und dazu gehören ja nicht nur irgendwie wichtige und nachhaltige und Deep Dive Themen, sondern einfach just fun. Also ja. Ich will einfach auch, dass wir alle gemeinsam feiern.
Ja, und ich, also was ja auch besonders ist, es kommen, also der Workshop ist von Frauen für Frauen und Töchter. Und ich muss sagen, ich habe echt ein bisschen Respekt vor diesem Gefühl, das da sein wird, weil, also ich weiß halt einfach, wie sich das anfühlen kann, wenn sich Frauen verbinden. Und es sind halt dann einfach sehr viele Frauen auf einem Raum, wo eben dann noch zusätzlich so viele krasse Dinge eigentlich stattfinden, wie sie da stattfinden. Und also ich bin sehr gespannt, was das für, also was da für Gefühle passieren werden und wie, also einfach dieser ganze Vibe von diesem Tag. Ich finde, man merkt ja jetzt schon so, umso mehr wir uns damit so, weil es rückt jetzt näher, man beschäftigt sich mehr damit. Ja, das ist ja bei uns auch so, so im Hintergrund laufen jetzt die Vorbereitungen und wir überlegen und machen und gestalten und tun und gehen in Austausch und sehen jetzt ja auch über deinen Instagram-Account, wie sich das alles so fügt und du gibst auch immer mehr Infos raus und so, also es rückt näher so und es beginnt natürlich auch immer mehr dieser Vibe auch so über zu schwappen jetzt, ja, und ja, also ich muss sagen, ich kriege schon fast auch echt ein bisschen Gänsehaut, wenn ich dran denke an den Tag und wir freuen uns halt auch selber einfach riesig, dass wir da sind und dass wir dabei sein dürfen und dass wir halt auch Mädels Wochenende machen können, so, ja, das ist ja für uns auch voll besonders, so, wir haben ja auch Familie und Job und so und dass wir da einfach ein cooles Wochenende oder einen schönen Tag dann auf dem Bitchfest verbringen, ja, ich bin echt sehr, sehr, sehr gespannt.
Ich bin auch, ich habe echt so ein bisschen Ehrfurcht auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe so ein bisschen Ehrfurcht, ich weiß gar nicht, ob man das nachvollziehen kann, aber ich habe ein bisschen Angst vor dem, was ich da losgetreten habe. Könnt ihr das nachvollziehen?
Ja.
Also ich habe da was losgetreten und es ist eine Riesenwelle und ich habe so ein bisschen Angst, dass die, ich weiß nicht, ob das es ist, dass ich Angst habe, dass die mich überrollt und so, aber es hat schon eine krasse Dynamik angenommen und ich habe so das Gefühl, die ist größer als ich. Und die ist auch nicht mehr so steuerbar oder so, ja, ich weiß nicht, aber das ist natürlich auch gut, ja, es ist ja gut, weil diese Dynamik, die kam ja dadurch zustande, dass so viele Frauen mitgemacht haben und ihren Teil dazu beigetragen haben und so. Und meine Aufgabe ist es jetzt alles, das natürlich noch so ein bisschen zu kontrollieren, weil es gibt ja einfach, es ist ja auch ein Event, das organisiert werden muss, ja, also das ist
Absolut.
ja auch das ganze Projektmanagement und das Operative und so, und es soll ja auch nach dem Festival weitergehen. Und ich habe so viele Ideen und so. Und aber ja, also diese Gänsehaut, also bei mir ist es fast noch mehr. Ich kriege dann auch fast Tränen in den Augen, obwohl es noch gar nicht stattgefunden hat. Aber einfach so diese Mischung aus Angst, Glück, Dankbarkeit, Stolz und Angst.
Ja.
Die kommt am Anfang und am Ende, genau. Du hast auch noch was gefragt, gell? Ich habe dazwischen gequatscht, es tut mir leid.
Nee, alles gut. Ich finde es einfach auch total schön, weil man einfach merkt, dass du brennst für dieses Projekt und die Leidenschaft zieht man dir einfach total an. Das finde ich richtig schön. Und ja, ich wollte einfach nochmal nachhaken, was davor war, weil du es angesprochen hattest, dass vorm Bitch, dass ja du eine Lebenskrise hattest und dass er irgendwie daraus ja vielleicht auch was dazu beigetragen hat, dass es jetzt das Bitchfest gibt, ne? Magst du darüber noch ein bisschen erzählen, was zu dieser Krise geführt hat und wie du letztendlich auch da rausgekommen bist?
Ja, also ich bin eigentlich, also mir hat eigentlich, bis ich 40 Jahre alt war, würde ich fast sagen, schien mir so quasi die Sonne aus dem Arsch. Also muss ich echt so sagen, irgendwie lief irgendwie alles gut. Und auch alles sehr einfach gefühlt. Mein Abitur, dann habe ich den Job bekommen, dann habe ich, es war auch in der Beziehung, es war irgendwie alles gut. Jede Tür, vor der ich stand, die ging irgendwie von alleine auf. Wobei das eben rückblickend ja nicht so ist, dass sie von alleine aufgeht. Das war auch eins meiner Probleme, dass ich so meine eigene Leistung da nie so wirklich wahrgenommen habe, sondern immer gedacht habe, dadurch, dass es mir so leicht fiel, habe ich auch nicht da viel geleistet für. Ist auch so ein ganz schlimmer Trugschluss, der auch erstmal auseinandergenommen werden musste während der Krise. Naja, was passiert ist, ich habe viele, viele Jahre lang sehr engagiert bei einer internationalen Messegesellschaft gearbeitet, die eine ganz tolle Designmesse veranstaltet, europaweit, und habe mich da auch super wohl gefühlt, war da auch viele Jahre lang Geschäftsführerin. Irgendwann habe ich mich da nicht mehr so wohl gefühlt, weil ich inhaltlich einfach mich in eine andere Richtung entwickelt habe und war immer schon sehr so unternehmerisch drauf und habe dann kurz vor der Pandemie nochmal eine neue Firma gegründet. Dann kam die Pandemie und damit auch für mich der Anfang vom Ende, heute natürlich der Anfang vom Anfang. Die Pandemie hat erstmal dadurch geführt, dass ich quasi meinen Job verloren habe, meine Firma, meine Mitarbeiter, meine Rolle, weil meine Rolle im Leben immer sehr stark dadurch definiert war, was ich mache und nicht, was ich bin. Und gemacht habe ich eben Events und als das nicht mehr ging, war da nicht mehr so viel übrig. Ich habe keine Erfolge mehr gefeiert, ich konnte meine Stärken nicht mehr ausleben, ich konnte keine Menschen mehr treffen. Also auch privat hat das natürlich ganz, ganz krasse Auswirkungen auf mich gehabt, weil ich bin einfach ein total gesellschaftsliebender Mensch und als das verpönt war und ich noch nicht mal im Park mich neben jemanden auf die Bank setzen konnte, fand ich, das war das einfach ganz schlimm für mich. Dann kamen privat noch ganz viele Dinge auf mich zu oder auf unsere Familie, in der Ehe, mit den Kindern. Also es war einfach unheimlich viel, was es zu bewältigen gab. Und all das war einfach irgendwann zu viel. Irgendwann war das zu viel. Und dann hatte ich wirklich im November 22 eine Panikattacke, bin morgens aufgewacht, habe keine Luft mehr bekommen. Und dann war einfach der Ofen aus. Das Licht war aus, der Ofen war aus. Es war einfach keine Energie mehr dafür, nichts und niemanden. Und dann habe ich mir Hilfe geholt. Ich habe das Glück innerhalb der Familie, sehr viele so Therapeuten und Psychiater auch im Bekanntenkreis zu haben und habe das große Glück gehabt, dass ich sehr schnell Hilfe gefunden habe. Ich habe aber auch sofort nach Hilfe gerufen. Das finde ich ganz arg wichtig, dass man sich auch so ein bisschen davon löst, wenn es einem schlecht geht, dann gibt es Hilfe und die muss man und sollte man wirklich in Anspruch nehmen. Und das habe ich getan und dann habe ich eine sehr lange Zeit damit verbracht, mit Hilfe von einer Therapeutin und auch von einer Coaching-Frau dann später, mich selber neu zusammenzusetzen, diese Rolle neu zu finden, mich neu zu definieren, wieder Kraft zu tanken und auch gewisse Dinge in meinem Leben zu verändern. Weil natürlich ist dieser Burnout und diese Lebenskrise hat nicht die Pandemie irgendwie ausgelöst, oder vielleicht war sie so der letzte Tropfen auf dem heißen Stein, aber ich habe mein ganzes Leben schon auf eine Art und Weise gelebt, die unweigerlich an diesen Punkt führen musste. Und da habe ich sehr viele neue Taktiken und Übungen für mich erlernt und auch Perspektiven gewechselt an den einen oder anderen Stellen. Und diese Erfahrung, dieses Scheitern oder auch diese Selbstreflexion, das hat dazu geführt, dass das Bitchfest das ist, was es heute ist, nämlich eine Plattform, die auch zulässt, dass man über Schwächen reden darf und dass das wichtig ist, sich damit auseinanderzusetzen. Und dass es aber auch eben gleichermaßen wichtig ist, sich Gutes zu tun. Und da bin ich nicht die Einzige hier in Deutschland, die das garantiert im Alltag zu wenig macht. Und das Bitchfest ist da nur, kann da ja auch nur einen Teil dazu beitragen, aber das ist den Teil, den ich dazu beitragen kann.
Vielen Dank fürs Teilen deiner Erfahrungen. Wirklich sehr, ja, berührend auch. Was sind denn deine Tipps für mehr Selbstfürsorge im Alltag? Was machst du denn? Was hast du da für dich mitgenommen, wie du mehr im Alltag für dich machst?
Also bei mir war es eher so, dass es bei mir darum ging, mich von gewissen Zwängen zu lösen. Ich bin ein sehr, sehr leistungsorientierter und sehr, sehr zielstrebiger Mensch, gepaart mit einem eigentlich sehr großen Energiehaushalt. Und das ist auf der einen Seite eine wahnsinnig erfolgreiche Mischung, muss ich schon sagen, weil ich habe eben das Bitchfest da ganz alleine hinzustellen. Auch in der Vergangenheit konnte ich mit diesen persönlichen Eigenschaften immer auch schon Erfolge feiern. Die haben mich auch dazu hingebracht, wo ich bin. Aber auf der anderen Seite ist es eben eine sehr explosive Mischung, weil man einfach wenig dazu kommt, mal innezuhalten, mal auf die Pause zu drücken. Und weil ich Pausen und Innehalten und Musikgang auch immer als verschwendete Zeit empfunden habe. Ich war eine, die immer produktiv sein musste. Wenn ich nicht produktiv war, habe ich das Gefühl gehabt, ich habe die Zeit verschwendet. Und ich habe in meinem Leben auch so ganz viele Zwänge um mich herum aufgebaut. Dinge, die einfach müssen. Es musste immer gestaubsaugt sein, es musste immer das Bett gemacht sein. Die Kinder müssen immer am Wochenende qualitativ und pädagogisch wertvoll beschäftigt werden. Man muss immer irgendwie was Gesundes auf den Tisch bekommen. Also es war einfach ganz viel Muss und Zwänge um mich herum, die ich mir selber aufgebaut habe. Und bei mir geht's eher darum, mich von diesen Zwängen zu lösen. Oder ich muss 5-mal die Woche Sport machen. Ich habe gemerkt, das tut mir überhaupt nicht mehr gut, aber ich muss. Und wenn ich es nicht gemacht habe, habe ich mich schlecht gefühlt. Ich habe mich aber auch schon Mittwoch schlecht gefühlt, weil ich wusste, Donnerstag muss ich wieder Sport machen. Also es hat mich im Alltag auch extremst eingeengt. Und diese Zwänge, mich von diesen Zwängen zu lösen und mehr Flexibilität in meinem Alltag zuzulassen, die einfach dadurch dazu führt, dass ich einfach nur die Dinge mache, wie sie eben auch zur Tagesform passen. Also heute zum Beispiel, ich bin total dösig. Da bin ich heute Morgen auch gewacht, dachte, ey, heute ist schönes Wetter, gestern hast du zwar schon Sport gemacht, aber eigentlich könntest du heute wieder irgendwie eine Stunde schwimmen. Einfach weil jetzt ist ja das Wetter da und nächste Woche regnet es vielleicht wieder und jetzt kannst du, und die Zeit musst du nutzen. Und dann habe ich meinen Mann angerufen und der meinte, ey, dreh dich doch einfach nochmal wieder um. Du bist doch, also es ist, dreh dich einfach um. Und dann habe ich mich wieder umgedreht und habe einfach die Dreiviertelstunde geschlafen. Und das hätte ich halt vorher nicht zugelassen. Dann wäre ich halt aufgestanden. Und es geht vielleicht mal gut und vielleicht feiert man das dann auch mal, aber auf Dauer geht es halt nicht gut, wenn man immer so an seiner Tagesform vorbei agiert. Und das ist mein Learning für mich. Flexibilität im Alltag zulassen, Müßiggang nicht als verschwendete, unproduktive Zeit wahrzunehmen. Und darüber hinaus habe ich natürlich noch ganz viele andere Übungen, aber das ist so ein bisschen die Kernessenz, sag ich mal.
Mhm. Schön. Ja, auch richtig intuitiv eigentlich, ne? So im Alltag. Einfach jeden Tag, jeder Tag ist neu und einfach gucken, okay, nach dem Aufwachen, wie fühle ich mich heute, wie du beschrieben hast, oh, jetzt fühle ich mich gerade richtig müde und so. Und dann ist vielleicht nicht der Power-Tag dran, sondern einfach mal einen Gang zurückschalten und dann ist vielleicht der nächste oder der übernächste nochmal ein Power-Tag, wo man dann die Energie viel mehr hat, weil man sie getankt hat, ne? So.
Genau, und das aber einfach zuzulassen. Weißt du, das ist gar nicht so einfach. Weil ich denke dann immer, es verschwendet und morgen ist ja dann schon Freitag und dann ist Wochenende und ich hätte doch dies und
Ich habe gar nichts gemacht.
und noch gar nichts gemacht, genau. Und das übe ich. Ich habe jetzt auch vorhin irgendwie meinen Mann angerufen und gesagt, du hör zu, heute passiert in der Wohnung gar nichts. Sage ich dir jetzt schon, ich werde nichts, es passiert nichts, ich weiß, hier ist die Wäsche oder der Balkon müsste mal gemacht werden und so. Aber es wird nichts passieren. Ich habe einfach die Energie für die Sachen, auf die ich Lust habe, die ich auch teilweise ja machen muss, weil wir sind ja dann doch irgendwie alle in irgendwelchen Anführungszeichen Zwängen, ja. Zum Glück habe ich Zwänge, die mir Spaß machen, ja, meine Termine und das Bitchfest zu organisieren. Aber dazwischen, wenn es die Zeit erlaubt und mein Alltag erlaubt, muss ich darauf achten, was mein Körper heute sagt. Und der ist heute einfach so ein bisschen lazy unterwegs. Das kann ich nicht ändern.
Ja, das
Ja,
ist
das ist
echt
dann wie so.
so wahr, was du sagst mit dem, es ist nicht so einfach, weil ich habe auch ganz oft das Gefühl, so, das ist eigentlich total verrückt, wenn ich es jetzt ausspreche, aber nach der Arbeit habe ich manchmal echt das Gefühl, ich habe doch heute gar nichts gemacht, so, weil
Ja.
es halt manchmal so Tätigkeiten sind, ne, mit Mails und hier so Kleinigkeiten, die man parallel macht, so viel hintereinander, dann sage ich manchmal so, hä, Ute, oder dann ist man dankbar, weil zum Beispiel Ute sagt, ah, oh, wir haben heute voll viel geschafft, und dann ich so, ach, du hast recht, Mensch, irgendwie hatte ich so ein ganz anderes Gefühl. Und dann tut es manchmal richtig gut, wenn dann die andere Person irgendwie plötzlich ein ganz anderes Feedback ausspricht.
Ja, das ist so, also ich bin auch mein allergrößter Feind. Das bin ich, niemand anderes.
Ja, ich finde halt, es ist so schwer, weil in so einem Moment, wie du jetzt beschreibst, so mit diesem Frühjahr, jetzt könnte ich auch schwimmen, weil draußen ist das Wetter, als wer weiß, ne? Wie du sagst, also ich kenne diese Gedanken auch so gut. Und dann finde ich, dann ploppt der so zwei Optionen auf, ne? Die eine Option ist halt, okay, ich ziehe es irgendwie durch. Und die andere Option ist halt eben so, hey, ich fühle mich heute so und so. Und es ist okay, dass ich mich heute so fühle. Und deswegen strukturiere ich jetzt meinen Tag halt so. Und ich finde, was ich immer auch echt eine Riesen-Challenge finde, ist ja auch, dass also das nahe Umfeld vielleicht jetzt nicht, aber man lebt ja in einer Gesellschaft, ja. Und ich finde, dass das zu schaffen, zu sagen, so, huch, heute fühle ich mich so und das ist okay und deswegen sage ich jetzt Termin XY vielleicht ab oder ich cancel jetzt den Schwimmbadgang, wir bleiben heute zu Hause. Dass man das kann und auch macht,
Ja.
ist, finde ich, halt wirklich eine riesengroße Aufgabe. Und das ist nicht so, ja, du bist halt late. Also das sind ja diese Gedanken, ja, das
Ja,
ist so krass,
voll,
aber ich
voll.
glaube, alle, die das verstanden, also weil das kostet uns ja auch viel Energie, dass wir überhaupt unser Leben so abgestimmt haben, dass wir selbstständig sind, dass wir uns das aufgebaut haben, was wir uns aufgebaut haben, ja, das geht nur, weil wir sehr viel an uns arbeiten, weil wir sehr viel arbeiten überhaupt und so weiter und so fort. Also wir haben sehr viel Vorleistung eigentlich,
Ja.
um dann in solchen Momenten zu sagen, so, hey, n-n, heute fühle ich es nicht.
Ja.
Ich bleibe heute im
Ja.
Bett.
Ja.
So,
Das
ja.
ist auch so ein bisschen das, was ich auch vorhin gesagt habe, mit diesen Bedürfnissen, sich die Erlaubnis dafür geben und das dann auch auszudrücken. Ich schaffe das mittlerweile, nee, anders gesagt. Bei mir ist es tatsächlich, mir ist es immer einfacher gefallen, anderen Leuten Nein zu sagen, als mir selber, komischerweise. Ich weiß gar nicht, tatsächlich, ich bin da einfach unheimlich streng mit mir. Es ist, also ich bin für mich immer die erste Hürde, die ich überwinden muss, um zu sagen, ich schaff's heute nicht. Weil das eben, ich habe das immer mehr gefeiert, wenn ich es dann durchgezogen habe, als zu scheitern so für mich, ja. Aber ich finde das genau richtig, was du sagst. Es ist gesellschaftlich immer noch so verpönt, da einfach sozusagen auch diese Schwächen zuzugeben und zu sagen, nee, heute kann ich nicht so performen, wie es vielleicht in meinem Kalender steht. Und das finde ich super wichtig, auch dann zu sagen, nee, ich möchte heute mich jetzt nicht mit dir treffen oder nee, ich habe jetzt keine Lust mit dir zu telefonieren oder so. Also ich kann das eigentlich ganz gut und ich will das auch unbedingt weitergeben und ich stoße da immer wieder auch Menschen vor den Kopf, wenn mich jemand anruft und ich dann zum Beispiel zu herangehe, gesagt, du, ich möchte jetzt einfach gerade nicht telefonieren. Ich habe dich lieb, aber ich habe keinen Bock. Ja, und es ist wichtig. Ich finde es total wichtig, da bei sich zu sein. Und da gibt es eben, wie du richtig sagst, einerseits eben so die Hürde ich selber und andererseits die Hürde nach außen und gesellschaftlich. Und die gilt es zu nehmen. Und ja, und das ist ja für alle. Also ich meine, ich arbeite da auch noch jeden Tag dran, gell?
Ja, ich finde aber so lernt man halt auch gut auszusortieren oder zu gucken, wer ist auch wirklich jetzt in meinem, ich sag immer so mein Inner Circle, so bei all den Menschen, bei denen ich eben das machen kann und dann auch positives Feedback zurückkommt, ja, wenn ich wirklich ausdrücken, also dass ich mich überhaupt traue auszudrücken, wie fühle ich mich heute, was brauche ich heute und dann auch auf positives Feedback stoße und dann kommt, hey, geil, okay, ja klar, mache ich dir oder wenn auch Laila und ich mal irgendwie, wenn es einer nicht gut geht, dann ist halt mal die erste Stunde kein Arbeiten dran, sondern halt ein Gespräch zum Beispiel. Und das ist dann einfach immer okay. Dann weiß man auch, okay, die Leute, das sind meine Leute. Und die Menschen, die das verurteilen, weil sie selber noch nie ausprobiert haben und gar nicht wissen, wie schwer das überhaupt ist, dass man da vielleicht dann auch einfach sagen kann, ja, okay, also man kann, finde ich, so ganz gut auch für sich herausfinden, welche Menschen um mich rum brauche ich eigentlich, wer tut mir gut und so. Also das zieht ja dann Kreise einfach.
Ja,
ne?
Auf jeden Fall, auf jeden
ja.
Fall. Bin ich bei dir.
Ja, total spannend. Ich könnte jetzt noch Stunden mit dir weiter quatschen.
Ja. Ich habe noch eine kleine Abschlussfrage an dich, weil du vorhin so erzählt hast, ja, es soll ja weitergehen mit dem Bitchfest und es heißt ja auch Bitchfest Edition 1, Edition 1. Gibt es denn noch mehrere Editions? Was ist da in Zukunft geplant?
Ja, also ich will mit dem Bitchfest aus Stuttgart raus in die Welt. Also ich kann mir Bitchfest in fast jeder größeren Stadt, auch natürlich innerhalb Deutschlands, aber auch abroad sozusagen vorstellen. Ich will aber nicht, dass es bei einem Festival bleibt. Ich habe mit dem Bitchfest eigentlich keine Festivalmarke gegründet, sondern ich habe, so würde ich das bezeichnen, eine hybride Medienmarke gegründet, sagen wir mal so. Und das Festival ist nur ein Teil davon. Es ist für mich der Teil, mit dem ich anfange, weil da komme ich her und Live-Kommunikation und Begegnung ist für mich einfach immer der erste richtige Impuls, um etwas loszutreten. Aber danach kann ich mir auch einen Bitchfest-Podcast vorstellen. Ich kann mir eine Community vorstellen. Ich kann mir Mitgliedschaften, ich kann mir ein Magazin vorstellen. Also ich möchte diese Inhalte, von denen ich glaube, dass es das lohnt, es nicht nur an einem Tag im Jahr zu sprechen oder vielleicht an 5 Tagen im Jahr, einmal in Hamburg, in Berlin, in München und Stuttgart, sondern ich möchte da an 365 Tagen im Jahr mit dieser Message an die Frauen da draußen raus. Und da gibt es ganz viele verschiedene Kanäle, über die ich mir heute natürlich auch schon konkret Gedanken mache und von denen ich ganz sicherlich auch an dem ersten Bitchfest hier in Stuttgart am 7. September auch berichten werde, wie es denn und mit was konkret es weitergeht. Aber Bitchfest ist, oder wie die Stuttgarter Zeitung das formuliert hat, die Bitch ist gekommen, um zu bleiben.
Geil. Ja, schön.
Ja, vielen Dank für das Teilen, für das offene Teilen deiner Erfahrungen und es war echt einfach ein richtig schönes Gespräch.
Dankeschön. Ja, fand ich auch. Hat jetzt... Das war schön. Ich könnte mich mit euch tatsächlich auch ewig lang unterhalten. Und das holen wir ja dann ganz sicher nach. Wir sehen uns ja bald alle zusammen.
Ja.
Im September auf dem Bitchfest.
Ja.
Ich werde da sein, ihr seid da und ich hoffe auch ganz viele von den Mädels da draußen, die uns jetzt heute zugehört haben.
Ja, wir haben richtig Bock.
Ja.
Okay, dann bis zum 7. September, würde ich sagen.
Dankeschön.
Ja, danke. Alles Liebe.
Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, ihr Lieben.
Dir auch. Ebenso, danke.
Ciao.
Wir hoffen, du hattest Spaß beim Hören der neuen Podcast-Folge und wie immer freuen wir uns über eine Bewertung auf Spotify oder auf iTunes und wir freuen uns auch immer wieder, wenn du unseren Podcast vielleicht jemandem empfiehlst, der ihn noch nicht kennt. Bis zum nächsten Mal, alles Liebe.